dass dein Herz heute hören und sehen kann, wie groß Gott ist und wie sehr er uns liebt. Amen. Und ich möchte heute sprechen über Gottes Liebe. Und zwar, Gottes Liebe übertrifft deine Erwartungen. Gottes Liebe übertrifft deine Erwartungen. Halleluja. Weißt du, manchmal denken die Leute oder auch Christen, naja, die Liebe Gottes, das ist ja so basic, das ist ja so was Grundlegendes, das wissen wir eh alle. Aber weißt du, es ist ein Unterschied, etwas zu wissen und etwas wirklich zu erleben, oder? Würdest du nicht sagen, das ist ein Unterschied, ich kann was wissen, aber wenn ich das nie erlebe, dann wird es nicht Teil von mir, dann habe ich nicht geschmeckt, wie gut, wie freundlich der Herr ist. Und er möchte, dass wir das erleben. Jeder von uns soll das erleben, wie gut Gott ist. Amen. Halleluja. So, wir wollen beginnen mit Epheser Kapitel 3 von Vers 17. Epheser Kapitel 3 von Vers 17 bis 21. Und wir werfen es ihm auf, dass du mitlesen kannst. Ja? Es ist mein Gebet, dass Christus, das sagt Paulus, der Apostel, der uns das Evangelium gebracht hat. Paulus war jemand, der sehr religiös war, der eiferte für das Gesetz. Ja? Er war ein Jude und er eiferte dafür. Und er hat sogar die Gemeinde Jesu verfolgt, die damals ja ganz jung war. Aber der Herr ist ihm erschienen und hat ihn verwandelt und hat ihm gezeigt, was sein Evangelium ist. Das Evangelium von Jesus Christus ist das Evangelium der Gnade. Und deshalb sagt er zu den Epheser, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. So, er sagt hier ganz, ganz wichtige Sachen. Ja? Er sagt, dass Christus, dass er hebt wieder hervor, wie wichtig der Glaube ist. Er sagt, lebe im Glauben, in deinem Herzen. Lebe im Glauben. Lebe in deinem Glauben, in dem Bewusstsein, hey, Christus lebt in mir jetzt. Ich bin sein Kind. Ja? Und das dann geht dann immer weiter, dass es immer stärker wird, immer mehr verwurzelt wird, ja? Dass du nicht umgeworfen wirst, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn Herausforderungen kommen, sondern dass du verwurzelt bist in dieser Liebe, dass du gegründet bist. Und wie ich schon gesagt habe, man kann etwas wissen, aber es ist ein Unterschied, wenn man darin verwurzelt und gegründet ist. Und das möchte der Herr. Vers 18. Und das wird euch dazu befähigen. Siehst du, die Liebe Gottes befähigt dich. Weißt du, nicht dein Tun, nicht dein Streben, sondern seine Liebe befähigt uns, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Wow, denkst du, dass wir alle noch ziemlich was vor uns haben, zu lernen, was diese Dimension ist, der Liebe Gottes. Es ist ganz was anderes als nur zu sagen, ja, ich weiß, Gott liebt uns. Es ist so eine große Dimension. Halleluja. Gehen wir weiter, ja. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Halleluja. Wow. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist. Gott ist in dir am Werk. Wenn du sein Kind bist, er ist in dir am Werk. Und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Dem sei die Ehre. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Und da möchte ich einfach ein bisschen stehen bleiben, weil es steht hier, dass wir die Liebe von Gott, die Liebe Jesu Christi in ihrem ganzen Umfang kennenlernen sollen. So, das ist schon einmal herausfordernd für die heute. Ja? Sind wir bereit dafür? Sind wir bereit? Oder denken wir, naja, wenn ich in die Gemeinde gehe, wenn ich mal Bibel lese, wenn ich mal bete, das reicht ja. Der Herr möchte, dass du seine Liebe kennenlernst. Dass du kennenlernst, wie gut er ist. Und zwar für dein Leben. Ganz für deine Situation. Ja? Er möchte, dass wir seine Liebe in all ihrer Tiefe, Höhe, Breite, wie wir gelesen haben, erkennen. Weißt du warum? Weil wir dadurch und weil du dadurch den Schlüssel zu deinem allerbesten Leben findest. Amen. Gott möchte das allerbeste Leben für dich. Viele Christen denken ganz was anderes und ja, ich werfe es ihnen nicht vor, weil sehr oft hören sie nichts anderes. Ja? Aber sie denken, man muss leiden, ja? man muss das tun und man muss jenes tun, um Gott zu gefallen. Aber Jesus kam, Gott sandte seinen Sohn. Weißt du, wenn du schon über das nachdenkst, dass Gott, der Himmel war erfüllt von Jesus, von seinem Sohn, er liebte ihn so sehr. Und weißt du, wirst nie eigentlich wirklich erkennen, wie sehr Gott dich liebt, wenn du nicht verstehst, wie sehr er Jesus geliebt hat. Dass er bereit war, ihn für dich, für mich aufzugeben. Ja, wir denken man normalerweise, ja, wenn ich mich mehr anstrenge, mehr tue, wenn ich weniger Fehler mache. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie der Herr möchte, dass wir leben. Er möchte, dass wir in seiner Liebe leben. Wenn wir in seiner Liebe leben, fällt dir vieles, vieles viel leichter. Amen. Wir denken so, aber Paulus schrieb, durch den Heiligen Geist inspiriert, ich bete, dass ihr die Liebe von Christus für euch besser verstehen könnt. Eine Liebe, die durch alles Verstehen übersteigt. So, ich glaube, dass wir in aller Ewigkeit Offenbarungen haben werden über die große Liebe des Herrn. Aber er möchte auch, dass du das in deinem persönlichen, dass ich das in meinem persönlichen Leben, in meiner Situation erkennen kann. Ja? Lass uns mal schauen, wie können wir denn das erkennen? Lesen wir mal 1. Johannes 4, 9 und 10. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden. Wie kann ich Gottes Liebe erkennen? Sie ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns dadurch, durch ihn, das Leben zu geben. Also nicht nur hat er ihn gesandt, sondern hat etwas bezweckt damit. Er wollte, dass wir dieses Leben kennenlernen, das Gott selbst hat. Und weißt du, dieses Leben ist ja ewig. Es ist ewig. Es ist unbegrenzt. Ja? Und Jesus möchte, dass wir das kennen. Gott wollte das. Jesus hat es einmal selber gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Leben in Überfluss. Und wir haben es schon oft hier auch gelesen und studiert, dass wenn wir sein Leben haben und wenn das immer größer wird und immer stärker wird, haben viele andere Dinge keinen Platz, hat auch Krankheit keinen Platz. Eigentlich ist das die Medizin dafür, ja? Dass du das Leben Gottes hast. Amen. Halleluja. So, Jesus kam in die Welt, um uns Leben zu geben. Lest mal Vers 10. Das ist das Fundament der Liebe. Das muss ganz besonders beachten. Das ist das Fundament. Das Fundament ist nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. So, wir erkennen hier, bevor die ganze Menschheit sich um Gott gekümmert hat, hat er das initiiert. Er hat uns zuerst geliebt. Amen. Und das müssen wir alles hören, weißt? Das müssen wir alles sehen im Wort, damit wir überzeugt sind, wie sehr Gott uns liebt. Dann lesen wir noch 1. Johannes 4, Vers 16. Da steht, was uns Gewissheit gibt. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Das heißt, ja, wir haben es erkannt, Gott liebt uns so. Aber nicht nur erkannt, wir glauben es. Wir glauben es. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du glaubst, dass Gott dich liebt. Amen. Gott ist Liebe. Nicht er hat Liebe. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, von seiner Liebe, der lebt in Gott und Gott in ihn. So, das ist auch schon einmal ein ganz fundamentales Erkenntnis, die wir brauchen, dass Gott Liebe ist. Gott ist zwar heilig, er ist gerecht, aber er ist auch die Liebe. Amen. Wenn er nur heilig und nur gerecht wäre, hätte wahrscheinlich keiner von uns eine Chance. Aber Gott ist die Liebe. Amen. Und Jesus kam, um uns Gottes Liebe, das heißt sein Wesen, sein Reich zu offenbaren. Amen. Lassen wir uns das kurz anschauen. In Johannes 7, Vers 14 bis 18. Da redet Jesus, als er im Tempel war. Ja, lesen wir Vers 15. Er hat zu den Juden gesagt, wie kommt es? Ach, die Juden haben sich geärgert über ihn. Ja, und haben gesagt, wie kommt es, dass der die Schrift so gut kennt? Er ist doch gar nicht darin ausgebildet. Und zwar haben das diese Pharisäer und Schriftgelehrten, ja, die ja lange studieren mussten und das Gesetz und das Gesetz. Und weißt du, das macht Menschen eigentlich nur hart. Ja, das macht Menschen einfach nicht offen, wirklich für Gott. Und sie haben sich daran geärgert, dass da einer da stand und von Gott redete wie kein anderer. Aber lesen wir weiter. Jesus selbst gab ihnen die Antwort. Was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre. Es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, ich hoffe, wir möchten das alle, dann wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selber herausrede. Vers 18. Wer aus sich selbst herausredet, dem geht es um seine eigene Ehre. Wem es aber um die Ehre dessen geht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und hat keine unrechten Absichten. Und das ist Jesus. Amen. Er hat überhaupt keine unrechten Absichten, auch nicht mit dir. Amen. In Kapitel 8, Vers 12 hat Jesus zum Beispiel gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis gehen. Das heißt, weißt du, Licht bedeutet ja auch Erkenntnis. Ja? Also der wird nicht herumirren und keine Erkenntnis haben, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Halleluja. Und dann noch in Kapitel 10, Vers 11. Da sagt er ist der gute Hirte, haben wir heute schon gehört und gesungen. Warum bist du froh, dass du einen guten Hirten hast, der immer auf dich schaut, der dich nie verlässt. Halleluja. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Hat er das getan? Das hat er getan für jeden von uns. Und in Kapitel 11, Vers 25, da sagt Jesus, dass er die Auferstehung ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. So, weil wenn du in Christus bist, wirst du Leben haben. Amen. Halleluja. Auch wenn dein Körper hier auf dieser Erde, wenn Jesus nicht vorher kommt, dann In dem Moment, wo du die Augen zumachst, machst du sie auf bei dem Herrn. Amen. Halleluja. Du wirst den Tod nicht sehen. Deine Verwandten werden sehen, aber du wirst es nicht sehen. Halleluja. Gott ist so gut. Amen. So, Jesus kam und er wollte den Menschen zeigen, wie gut Gott ist. Weißt du, die Juden kannten ihn eigentlich nur als Gott und sie lebten ja 1500 Jahre lebten sie unter dem Gesetz. Ja? Und es ist noch gar nicht so lange her, da bin ich erst draufgekommen, dass das eigentlich auch zustande kam in der Wüste, als sie da herumirrten und am Berg Sinai waren, dass sie zu Mose gesagt haben, ja, lass Gott uns sagen, was wir tun sollen. Wir werden das alles tun. Wir können das tun. Und es ist immer so, wenn wir denken, wir können es tun. Wir können Gott befriedigen, wie wir sind. Dann wurde der Ton Gottes anders. Und er hat gesagt, okay, wenn ihr auf euch selber vertrauen wollt, dann müsst ihr eben das und das und das tun. Und Gott hat ihnen nicht das Gesetz gegeben, um sie dadurch zu heiligen und so weiter, um sie gerecht zu machen, weil niemand konnte das Gesetz halten. Weil du musstest das ganze Gesetz halten, auch wenn du nur eins gebrochen hast, steht im Jakobusbrief, auch wenn du nur eines bei einem versagt, hast du alle bei allem versagt. Aber Gott wollte eigentlich, dass sie erkennen, was sein perfekter Plan ist. Und dazu kam Jesus. Und Jesus, ich möchte jetzt noch kurz euch zeigen, wie er hat ja so oft in Gleichnissen geredet. Ja? Gleichnisse, gleich wie. Also er wollte ihnen zeigen, so ist Gott. Ja? Und das war für viele sehr fremd, aber nicht für die einfachen Leute oder die von den Pharisäern und Schriftgelehrten als Sünder bezeichnet wurden. Ja? Die waren offen dafür. Lesen wir das jetzt einmal in Lukas Kapitel 15. Wir werden da jetzt ein bisschen dabei bleiben, weil im Lukas 15, da lesen wir von drei Gleichnissen, die sehr bekannt sind. Und ich denke, die meisten von euch kennen sie, aber lass mal ein bisschen da hineinschauen. Weil der Herr wollte ihnen offenbaren, das Wesen und die Liebe Gottes und wie sein Reich ist. So, lesen wir mal Lukas 15 von Vers 3 bis Vers 7. Okay, na, fangen wir da an. Das ist richtig, Vers 1. Weil Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis. Er war ständig umgeben von den Zolleinnehmern und die wurden als Sünder bezeichnet. Ja, und andere Leute, die als Sünder galten, sie wollten ihn alle hören. Vers 2, die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Vers 3, da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Also wir sehen jetzt ein bisschen den Hintergrund, wie das war. Dann sagt er, angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Vers 5. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Vers 7. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. So, dieses erste Gleichnis ist das Gleichnis von verlorenen Schaf. Es ist ein Bild von Jesus als der gute Hirte. Und er sagt hier, also wenn auch nur ein Schaf verloren geht, er würde es suchen. Weißt du, die meisten würden das nicht tun. Wenn du ihn, wirst nicht die 99 allein lassen. Scheint nicht viel Sinn zu machen. Aber Jesus ist der einzige Hirte, der das tut. Und Geschwister, das können wir auch für uns in Anspruch nehmen. Das können wir sehen. Jesus geht nämlich dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und das tut er auch heute noch. Weißt du, Jesus hat nicht nur bloß Ausschau gehalten nach dir. Er hat nach dir geschaut, bis er dich gefunden hat. Amen. Wir denken oft, dass wir ihn gefunden haben, aber er war ja nicht verloren. Wir waren verloren. Amen. Aber er hat uns gesucht und gefunden. Ja, so war es, als du errettet wurdest. Der Hirte, und dann sehen wir aber, dass er ihnen gesagt hat, wie er das auch handhabt. Weißt du, der Hirte, gut, er ist gegangen und er hat das Schaf gesucht und er hat es gefunden, aber es steht, dass er es dann auf die Schulter genommen hat, dass er sich gefreut hat. Er hätte ja vielleicht schimpfen können, oder? Du blödes Schaf, jetzt bist du wieder weggelaufen. Ja? Oder er hätte vielleicht schlagen können. Vielleicht würden wir das tun, aber er hat es nicht getan. Er hätte es irgendwie missmutig auf seine Schultern nehmen können. Ja? Verärgert. Er nahm es voller Freude auf sich und er trug es heim. Und so ist Gott, Geschwister. Er sucht die Menschen, er sucht sie. Amen. Und er ist voller Freude, weil das haben wir jetzt gelesen, er hat ja sogar gefeiert mit seinen Freunden und seinen Nachbarn, wegen dem einen Schaf. Und Jesus hat gesagt, so ist es im Himmel. Weißt du, als du zu Jesus kamst, haben die gefeiert im Himmel. Halleluja. Sie waren voller Freude, dass du umgekehrt bist von deinem Weg auf seinen Weg. Halleluja. Das zweite ist die verlorene Münze von Vers 8 bis 10. Da gibt es die Geschichte von einer Frau, die 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert. Und er sagt, zündet sie da nicht eine Lampe an? Kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Also wir sehen hier auch wieder, lesen wir weiter in Vers 10. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren habe. Und dann steht, genauso wird im Himmel mehr Freude sein, über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Wow, was für eine Liebe, was für ein Denken Gott hat. Weißt du, wenn wir ein bisschen mehr von dem hätten, vielleicht sollten wir alle mehr sagen, Herr, gib mir mehr diese Retterliebe, dass ich Menschen mit solchen Augen sehe wie du. Amen. Halleluja. Die verlorene Münze ist ein Bild von dem Heiligen Geist, der durch die ganze Erde fegt und sucht, wo Leute sind, die umkehren zu dem Herrn. Halleluja. Und genauso haben sie gefeiert. Und es steht, es freuen sich die Engel darüber. Und zum Schluss der verlorene Sohn. Lukas 15, 11 bis 24, bitte. Und das ist natürlich ein Bild vom Vater im Himmel. Und das ist ein ganz wunderbares Bild. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte 2 Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Er hatte nämlich 2 Söhne. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Wow. Also wir sehen in dem Fall erstens einmal schon das Bild vom himmlischen Vater. Der Sohn sagt, ein bisschen in anderen Worten, ich kann nicht warten, bis du stirbst. Ich möchte jetzt das Erbe haben. Und der Vater teilt es unter ihnen. Und er geht und zieht in die Ferne und tut genau das Falsche damit. Aber lesen wir weiter. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. Das kommt immer wieder. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Und also für einen Juden ist Schweine ein No-Go. Ja. Aber, lesen wir weiter, er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Vers 17. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen? Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und jetzt pass auf. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Ich frage mich, wie viele von uns sowas getan hätten. Lies mal weiter. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, ein paar Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Und sie begannen zu feiern. Weißt du, der Vater, der muss ja immer wieder Ausschau gehalten haben, ob sein Sohn kommt. Und ich glaube, so ist Gott, unser Vater. Und dann, als er ihn sah, lief er ihm entgegen. Und ich nehme an, dass dieser Vater schon ein bisschen ein älterer Mann war. Und damals hatte man ja eine ganz andere Kleidung, diese, ja. Und den musste er sich ein bisschen hochhalten, um zu laufen. Er ist gelaufen, um den Sohn zu umarmen und ihn willkommen zu heißen. Weißt du, all diese Dinge zeigen, wie Gott den Menschen gegenüber denkt. Ja? Wie er wartet. Weil er hätte eigentlich ganz anders reagieren können. Er hätte einfach warten können, bis der Sohn auf die Knie wieder zu ihm zurückkommt. Oder bis er sich entschuldigt und um Vergebung bittet, bevor er ihn überhaupt anschaut. Er hätte es irgendwie ungern oder willig, unwillig und, oder widerwillig tun können. Aber im Urtext steht, er küsste ihn und er umarmte ihn und küsste ihn immer wieder. All das, dass er auf den Sohn gewartet hätte, das ist einfach nicht die Art und Weise, wie Gott ist. Diese Art von Vergebung, dass er es unwillig, widerwillig getan hätte, das hätte Gottes Herz nie zufriedengestellt. Und so ist er nicht. Er denkt eben über Vergebung ganz anders als wir. Unser Denken ist in vielen Dingen, nämlich Gott gegenüber, so anders. Es ist so gering, so klein. Der Vater lief ihm entgegen, er umarmte ihn, er küsste ihn. Können wir hier das Herz Gottes sehen? Siehst du das Herz deines Vaters? Weißt, uns fällt es oft schwer, solch eine Liebe zu verstehen. Weil unsere Gedanken, die erreichen eben nicht seine Gedanken. Sie sind uns einfach zu hoch. Und das steht in Jesaja 55. Können wir das noch aufschlagen? Jesaja 55. Mal schnell schauen den Vers. Vers 8. Da sagt der Herr, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Damit will er uns einfach zeigen, hey, weißt du, bei mir geht's noch viel höher. Bei mir geht's noch viel weiter. Und du als mein Kind, du kannst über den Dingen stehen. Ja? Du kannst heraufkommen zu mir. Weil, weißt du, wir denken, vergeben ist so schwer. Ja, ich vergebe, aber ich kann nicht vergessen. Aber Gott kann dir helfen dabei. Amen. Er kann etwas ganz Neues aus dieser Situation machen. Halleluja. Weil das hat er eigentlich tatsächlich für uns alle gemacht. Weil wir waren alle verloren. Und wenn Jesus nicht gekommen wäre, wenn wir das Kreuz nicht hätten, wenn er nicht zum Kreuz gegangen wäre und so gelitten hat für uns, nicht nur körperlich, dann würde es keine Vergebung geben. Aber jetzt gibt es Vergebung, Geschwister. Es gibt Vergebung. Und Gott möchte, dass wir in seiner Liebe leben, damit wir so vergeben können wie er. Amen. Und Menschen, die vergeben können, die sind frei. Halleluja. Und weißt du, du brauchst es nicht in deiner Kraft machen. Du brauchst einfach nur sagen, Herr, ich öffne mein Herz mehr für deine Liebe. Wir alle brauchen viel mehr von dem. Amen. Der Herr möchte uns erfüllen mit dieser Liebe. Jesus hat diese Beispiele gezeigt. Und zum Schluss 1. Johannes 4, Vers 11, wo wir vorher gelesen haben, dass nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und dass wir jetzt erkannt haben und geglaubt der Liebe, die Gott für uns hat. Lesen wir in Vers 11, meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Der Herr möchte, dass wir einander lieben. Aber das können wir nur, und hör genau zu, das können wir nur, wenn wir diese Liebe Gottes empfangen. Amen. Wenn wir in seiner Liebe, du kannst das nicht mit deiner Liebe machen. Du kannst es nur machen, wenn du seine Liebe, die Fülle seiner Liebe empfängst. Denn seine Liebe und seine Vergebung ermöglicht es uns, mit Frieden und Freude zu leben. Amen. Und zu feiern. Weißt du, Gott ermöglicht es das uns. Er schenkt es uns. Er schenkt uns so viel. Er schenkt dir auch den Glauben. Ja? Er schenkt dir seine Gerechtigkeit. Weißt du, manchmal ist es für uns schwierig, weil wir vielleicht so erzogen wurden, so aufgewachsen sind, ja, dass und in der Welt ist es so, du bekommst nichts, wenn du nicht tust, wenn du nicht irgendetwas bringen kannst, wenn du einfach was schaffen kannst. Und Gott, ich rede nicht davon, dass wir das nicht tun sollen, dass wir nicht arbeiten sollen oder dass wir nicht das tun sollen, wozu Gott uns befähigt hat. Ja, eigentlich sollten wir immer das machen, was uns Freude macht im Herzen, wo wir merken, ja, das ist das, was Gott mir gegeben hat. Diese Gabe hat er mir gegeben oder jene Gabe hat er mir gegeben und das möchte er. Aber wir sollen einfach in seiner Liebe das tun. Alles, was wir tun, Geschwister. Alles, was wir tun. Weil du wirst sehen, das befähigt dich zu unglaublichen Dingen. Ja, das befähigt dich, dass du höher und höher kommen kannst. Mit dem Herrn. Amen. Halleluja. Gottes Liebe befähigt uns erst. wirklich seine Segnungen zu empfangen. Weil vorher haben wir noch immer ein bisschen die Idee, ja, wir müssen das irgendwie verdienen. Und ich mache das schon, ja. Das kenne ich schon, habe ich schon gehört, das kenne ich. Aber der Herr möchte, dass wir in seiner Liebe leben und seine Segnungen empfangen. Und je mehr du empfängst von dem, je mehr kannst du geben. Also wenn wir ehrlich sind, wir können ja nur geben, was wir selber haben, ja. So, je mehr du Jesus empfängst, je mehr du von ihm, und du merkst ja, er ist die Antwort. Oder wie wir gesungen haben, Jesus, du allein bist genug. Herr, in dieser Situation, ich weiß nicht, aber du bist genug. Wir alle haben das erlebt. Oder wenn wir Situationen haben, wo wir denken, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Jesus, du bist genug. Und weißt du, dann kommt die Antwort. Und dann kommt die Kraft. Und dann kommt ja diese herrliche Kraft, wie wir am Anfang gelesen haben, ja, die, vielleicht können wir es nochmal aufwerfen, Epheser 3, Vers 20, dass Gott über Bitten und Verstehen tun kann. Nimm das heute mit. In deine Situation, Gott kann viel, viel mehr tun. Amen. Denk nicht, dass das alles nur begrenzt ist und du musst das irgendwie produzieren. Nein, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns, hast du das gesehen? Diese Kraft ist in dir. Wenn du heute in Christus bist, dann ist diese Kraft in dir. Amen. Sie ist am Werk. Er ist am Werk in dir. Halleluja. Und er kann unendlich viel mehr tun. Zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können oder uns ausdenken können. Halleluja, als wir uns vorstellen können. So, es ist wirklich wahr, Geschwister, Gottes Liebe übertrifft deine Erwartungen. So, wenn du ihn glaubst, wenn du ihn vertraust, du bittest ihn und du sagst, ja, ich nehme es, ich glaube. Und ich vertraue dir. Ich sage dir, die Antwort wird noch viel größer sein. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Vater, wir danken dir jetzt. Danke für diese große Liebe, die du für uns hast. Auch da, wo wir dich noch nicht gekannt haben. Die Bibel sagt, dass wo wir noch Sünder waren, starb Jesus für uns am Kreuz. Danke, Jesus. Danke, dass deine Liebe so groß ist für alle Menschen. Danke, Vater. Durch das, was dein Sohn am Kreuz, dieses vollkommene, vollendete Werk am Kreuz, das er vollbracht hat, Herr, liebst du alle Menschen gleich. Du liebst sie, Herr. Und du bist nicht zornig auf irgendjemand. Weil wir leben jetzt in der Gnadenzeit. Eines Tages wird das zu Ende gehen, aber jetzt leben wir in der Gnadenzeit und wir danken dir, Herr, dass du möchtest, dass alle zu dir kommen. Jesus, ich weiß, du willst wiederkommen, aber du willst, dass noch viele zu dir kommen, Herr. Du willst nicht einmal, die Bibel sagt, dass einer verloren geht. Danke, dass der Heilige Geist durch die ganze Welt geht, dass er kehrt. Dass er schaut, ob irgendwo ein Herz ist, das dich sucht, das dich will. O Vater, danke, dass wir heute hier gemeinsam beten können. Für unser Land, für unsere Gegend, für unsere Verwandten, Herr, für unsere Freunde. Herr, lass uns solche Augen haben wie du, dass wir sehen, wie sehr du sie liebst. Und danke, Herr, dass der Heilige Geist es ist, der die Herzen auftut. Danke, dass wir ins Gebet gehen, Herr, dass wir für sie beten, dass wir glauben, Herr, niemand ist zu schwierig für dich, Herr. Denn dieses Werk, was du vollbracht hast, Jesus, übersteigt alles, Herr. Danke, Jesus. Wir loben und wir preisen dich dafür. Und wir danken dir, dass auch wir, wenn wir dir gehören heute, dass wir uns erneut freuen, Herr, freuen an dieser Erlösung, die wir haben, Herr. dass wir uns freuen, Herr, in dir. Dass wir erkennen, Herr, du willst, dass wir voller Freude sind, weil wir deine Liebe genießen können, Herr. Weil wir sehen können, wie unendlich groß deine Liebe ist, Herr, und deine Gnade. Vater, und ich danke dir, dass diese Liebe will, dass es uns gut geht. Du sagst, mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Dingen gut geht und dass du gesund bist, so wie es deiner Seele gut geht. Danke, Herr, ich spreche das aus über jeden Einzelnen heute. Danke, Jesus, dass du etwas in uns angefangen hast. Und du hast gesagt, was ich angefangen habe, das werde ich auch vollenden. Dank sei dir dafür, Herr. Ich lobe und ich preise dich. Und ich danke dir für jeden, der dieses Wort gehört und im Herzen annimmt. Danke, Herr, dass viel Frucht hervorkommen kann. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Preis dem Herrn.